Viele Veränderungen sind unumkehrbar und prägen unseren Planeten für Jahrtausende bis Jahrmillionen. Die Herausforderungen sind komplex und erfordern einen integrativen Ansatz in der Forschung und in der Umsetzung. Innovative Ansätze im Natur- und Umweltschutz sind gefragt. Neuartige Ökosysteme und Lebensgemeinschaften erfordern grundsätzlich neue Managementstrategien. Der Mensch ist die Ursache des derzeitigen Zustands unseres Planeten. Der Mensch ist zugleich für die Lösung verantwortlich. Dieses Zitat stammt aus einem Vortrag von meinem heutigen Gast, Professor Clement Tockner. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Herr Professor, Sie sind Generaldirektor des Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und Biodiversität. Und ja, mit dem letzten Wort sind wir direkt im Thema. In meinem Podcast haben wir leider noch nicht über Biodiversität gesprochen. Deswegen lassen Sie uns gerne einsteigen. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge Fragen mitgebracht und wie immer ist in der Regel die Zeit zu kurz, die alle zu beantworten. Ja, alle sprechen über Klimakrise, aber wie groß sind eigentlich die Risiken des Planeten durch Artensterben?
Vielleicht am Beginn, was ist Biodiversität oder biologische Vielfalt? Es ist mehr als Artenvielfalt. Biologische Vielfalt ist die Vielfalt des Lebens und es umfasst die Vielfalt an Lebensräumen, an Arten und an genetischen Variationen. Und man muss diese Gesamtheit betrachten. Der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt sind die beiden größten Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen. Und diese beiden Krisen sind nicht isoliert zu betrachten, sondern sind eng miteinander gekoppelt. Einerseits ist die Erderwärmung mitverantwortlich für den Rückgang der biologischen Vielfalt. Andererseits tragen fast alle Maßnahmen, die zum Schutz der biologischen Vielfalt und unserer Natur beitragen, eben auch zum Schutz des Klimas bei. Und drittens führen viele Maßnahmen, einseitige Maßnahmen, um das Klima einzudämmen, zu massiven Einschränkungen der biologischen Vielfalt. Ich nehme hier zwei Beispiele. Das eine ist der globale Boom im Ausbau der Wasserkraft. Wasserkraft ist zwar eine erneuerbare Energiequelle, aber es ist keine umweltfreundliche und auch keine klimaneutrale Energiequelle. Oder das zweite ist eben die Umwandlung von Land für die Biomassegewinnung und diese Biomasse dann eben für die Energiegewinnung zu verwenden. Das hat wiederum massive Auswirkungen auf unsere biologische Vielfalt.
Jetzt sozusagen ist ja das Thema biologische Vielfalt ein wichtiges Thema. Ich denke, beim Thema Ernährung hat das jeder verinnerlicht, ne, dass das Schwirren der Bienen irgendwie vermisst wird und das Bestäuben der Pflanzen irgendwie vermisst wird. Aber wie groß ist das Problem wirklich oder wie wichtig ist Biodiversität für unseren Planeten?
Auch hier vielleicht noch einmal, was Biodiversität ist. In dieser biologischen Vielfalt, da steckt die Information und das Wissen von mehr als 3,5 Milliarden Jahren natürlicher Evolution. Das sind die Bibliotheken der Natur, das ist unsere Grundlage, auf denen unsere Existenz aufbaut. Sie haben es ja schon erwähnt, die Ernährung ist unmittelbar davon abhängig. Nicht nur durch die Bienen, durch die Bestäubung, sondern auch durch die genetische Vielfalt unserer Nutzpflanzen. Sie müssen sich vorstellen, dass 60% unseres Kalorienbedarfs allein von 4 Pflanzen abhängig ist. Weizen, Mais, Reis und Soja. Und da können Sie sich vorstellen, dass hier die genetische Vielfalt, die Sortenvielfalt der einzelnen Getreidearten ganz zentral ist, um eben die Welternährung in der Zukunft sichern zu können. Es werden insgesamt 6000 Pflanzenarten für die Ernährung verwendet. Wir haben etwa 380.000 Pflanzenarten, also man sieht ungefähr das Verhältnis, wie viele Pflanzenarten direkt für unsere Ernährung, das Gewürze oder eben andere Nutzpflanzen sind, zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Ernährung. Zweiter großer Aspekt ist die menschliche Gesundheit. Ob das die Übertragung von Infektionskrankheiten ist, ob das auch das Verschleppen von neuen Krankheitserregern ist, das hängt alles mit der biologischen Vielfalt zusammen. Und die biologische Vielfalt hat auch eine ganz große Bedeutung für unsere mentale Gesundheit. Wir können zeigen, dass eine Zunahme oder eine höhere Vielfalt an zum Beispiel Vogelarten in ihrer direkten Umgebung unmittelbare eine Auswirkung auf ihr eigenes Wohlbefinden hat. Unser sauberes Wasser hängt davon ab. Der Schutz der Küstengebiete oder des Menschen vor Überflutungen hängt von intakten Lebensräumen ab. Also es gibt die Leistungen, auch die ökonomischen Leistungen, die die biologische Vielfalt für uns zur Verfügung stellt, sind eigentlich unbezahlbar.
Ja, okay. Also sehr breites sozusagen Thema. Ich würde nochmal auf den ersten Punkt kommen. Sie hatten ja gesagt, mit vier Arten oder Sorten ernähren wir den Großteil, oder ist der Großteil, funktioniert der Großteil unserer Ernährung. Dann wäre ja vielleicht vier ausreichend. Überspitzt ein bisschen, ist mir schon bewusst.
Ja, aber da sieht man erstens, dass es eben nicht nur auf die Artenvielfalt, sondern gerade auch auf die genetische Vielfalt ankommt. Das Zweite zeigt, wie fragil eigentlich unser System ist. Also wenn es hier eben auch klimatischen Verschiebungen kommen und manche dieser Arten nicht mehr angebaut werden können, zum Beispiel wenn das Wasser fehlt, dann hat das dramatische Auswirkungen eben für die gesamte Menschheit im Prinzip. Es gibt ja dieses bekannte Beispiel aus Irland, 1845. Irland hat etwa 8 Millionen Einwohner gehabt. Wesentliche Ernährungsquelle waren Kartoffeln, und zwar eine Sorte an Kartoffeln. Dann wurde ein Pilz eingeschleppt, der zu einer Kartoffelfäule geführt. Und innerhalb von wenigen Jahren sind 1 Million Menschen gestorben an Hunger, 1 Million sind ausgewandert. Und in den Folgejahren sind dann über 4 Millionen Menschen ausgewandert. Und heute, auch 170 Jahre später, hat sich zum Beispiel die Bevölkerung von Irland noch nicht erholt von dieser Hungersnot, die bedingt war durch das Einschleppen eines Pilzes und durch die einseitige Ernährung oder die Abhängigkeit von einer einzigen Sorte.
Dramatisches Beispiel. Ich kann mich erinnern, Sie hatten das in Ihrem Vortrag gezeigt, und an einen Graf konnte ich mich erinnern, als dann die Bevölkerung in Irland noch gar nicht so war wie vor 170 Jahren. Wahnsinn, was es für eine Auswirkung hat. Aber damit ich genau bei meiner nächsten Frage, wie groß ist denn das Problem? Ich höre immer gigantische Zahlen, Sie sind in der Forschung. Wie groß ist das Problem?
Wir schätzen, dass es etwa 8 Millionen Arten weltweit gibt. 2 Millionen sind bislang beschrieben. Das heißt, 6 Millionen Arten kennen wir noch gar nicht. 25% der Arten, die wir erwarten, die kann man hochrechnen. Also wir können ungefähr hochrechnen, wie viele Arten wir auf diesem Planeten haben. Und ich spreche hier nur von mehrzähligen Arten, nicht von Einzellern oder von Mikroben. 25% werden wir möglicherweise bis Ende des Jahrhunderts verlieren. Ein Viertel der Arten. Und Arten- oder Biodiversitätsverlust heißt in den meisten Fällen Verlust für immer. Also das ist die Unumkehrbarkeit des ganzen Prozesses dabei. Und dieser Verlust an Arten, und ich rede jetzt von den Arten, ist ungefähr um das Hundertfache rascher wie die Neubildung von Arten. Das heißt, es kommt zu einer sogenannten Erosion dieser biologischen Vielfalt. Insofern haben wir, was die Geschwindigkeit betrifft des Verlustes, ungefähr das, was wir das letzte Mal vor etwa 60, 65 Millionen Jahren bei der letzten großen Artenaussterbeereignis hatten. Man sieht aber dann, wenn man in geologischen Zeiträumen das betrachtet, dass sich die Erde immer wieder erholt hat nach diesen großen Aussterbeereignissen. 5 hat es bislang gegeben, aber die dominanten Arten sind immer verschwunden. Das ist nicht gerade ein hoffnungsvoller Blick für die Zukunft. Die Erde wird sich wahrscheinlich erholen, aber dann ohne uns Menschen. Es kommt noch etwas dazu, warum das der Verlust der biologischen Vielfalt wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, vor der wir stehen. Ich habe schon erwähnt, einmal verloren ist für immer verloren. Und wir können nicht abschätzen, was ein 10, 20 oder 30-prozentiger Rückgang dieser biologischen Vielfalt für die Natur oder für uns Menschen bedeuten. Und wenn wir das nicht abschätzen können, dann sind wir zu ganz besonderer Vorsorge verpflichtet. Und dann hätten wir nur den Verlust an Arten, aber wenn wir dann eine Temperaturerhöhung gleichzeitig von 3 Grad haben, dann haben wir einen unbewohnbaren Planeten.
Okay, Sie wissen eigentlich, ich bin im optimistischen Podcast. Ich gucke immer nach vorn und nach Lösungen. Aber ich glaube, man kommt nicht umhin, das Problem zu beschreiben an der Größe. Ne? So, und Ja, Sie haben ja zumindest jetzt nicht so viel Hoffnung für unsere Spezies gemacht, gerade an der Stelle. Dann hoffe ich, dass wir vorher schlauer sind und ausreichend dafür tun, dass es uns weitergeben wird an der Stelle. Sie haben gesagt, man kann heute noch gar nicht richtig ausmalen, welchen Schaden das ist. Gibt es schon Beispiele, wo Sie sagen können, naja, man kann es schon an vielleicht aktuellen Dingen schon messen und kann es natürlich dann versuchen hochzurechnen, was es von Schaden aus, von der Auswirkung hat?
Ja, selbstverständlich. Also wenn Sie den Regenwald im Kongo-Becken abholzen, dann hat das Auswirkungen auf die Kaffeebauern in Äthiopien, weil eben der ganze Niederschlagsregime in Großteil von Afrika direkt sozusagen von dem Regenwald abhängig ist. Wenn Sie die Flussauen trockenlegen bzw. entkoppeln vom Fluss, dann nehmen natürlich die Hochwasserschäden zu, weil eben die natürliche Rückhaltefunktion von Flussauen einfach verloren geht. Also es sind direkte Auswirkungen auf den Menschen. Deswegen gibt es ja in vielen Ländern wie in der Schweiz ein Umdenken, wo Hochwasserschutz immer mit einer Verbesserung des ökologischen Zustands gekoppelt werden muss. Das Gleiche gilt natürlich auch in den Küstenregionen. Wenn Sie die Mangroven entfernen, kommt es zur Erosion der Küstenregionen und damit wertvolles Land für die Menschen, die dort wohnen, gehen verloren. Man könnte das jetzt fortsetzen in vielfacher Form. Der Verlust an natürlichen Lebensräumen führt zum Beispiel auch zu einer höheren Übertragungsrate von Viren, von Tieren auf Menschen zum Beispiel auch. Also da gibt es, dass wir zukünftig Pandemien haben, hängt natürlich auch teilweise mit dem Verlust dieser biologischen Vielfalt und unserer natürlichen Umgebung einfach zusammen. Okay. Aber es gibt auch andere Auswirkungen, kulturelle Auswirkungen auf uns. Ich meine, wir sehen heutzutage keine Milchstraße mehr, weil wir unsere Nacht verändern, weil wir sie beleuchten, weil wir sie verschmutzen, sogenannte Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung heißt die Verschmutzung des natürlichen Lichtes durch künstliches Licht. Das hat einerseits Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, zum Beispiel so große Tankstellen, die irgendwie hell beleuchtet in der Landschaft stehen, die funktionieren wie große Insektenstaubsauger, die eben die Insekten aus der Landschaft entzieht. Das heißt, es hat eine Auswirkung auf die biologische Vielfalt, aber natürlich auch eine kulturelle Auswirkung. Was bedeutet das, wenn wir die Sterne nicht mehr sehen?
Ja. Spannendes Thema. Da habe ich demnächst einen Gast, das konnten Sie nicht wissen, genau zu dem Thema. Ich muss gestehen, ich habe mich selbst mit Lichtverschmutzung ja nicht wirklich beschäftigt. Mir ist das dann erst vor Augen geführt worden, wo ich den folgenden Gast getroffen habe. Also haben Sie schon eine gute Parallele geöffnet für eine der nächsten Gespräche. Dankeschön. Bevor wir wirklich Richtung Lösung und nach vorn gehen, sozusagen, Sie halten ja oft auch Vorträge zusammen. Wirtschaft trifft Natur. Können Sie vielleicht überrissen, was Sie da so an Botschaften senden? Alle Zuhörer wissen, ich bin Banker, also sehr nah an der Wirtschaft.
Das eine ist, dass die Wirtschaft... Viele Zweige profitieren direkt von dieser biologischen Vielfalt. Also die ökonomische Wertschöpfung, ob das jetzt von Medikamenten ist, die Entwicklung von Medikamenten ist, oder ob das in der Landwirtschaft ist, das hängt direkt von der biologischen Vielfalt ab. Das heißt, viele Firmen schöpfen ihren Wert aus der natürlichen Vielfalt. Umgekehrt ist unser wirtschaftliches Handeln mit einer der größten Treiber für den Verlust der biologischen Vielfalt. Es liegt in der Wirtschaft und auch im Finanzsektor der ganz große Hebel, um hier gegensteuern zu können auch. Und wir können gegensteuern, wir müssen gegensteuern, aber wir müssen natürlich auch andere Anreizsysteme schaffen. Und da ist sowohl die öffentliche Hand gefragt, als auch natürlich der Wirtschaftssektor. Und es wird nicht ohne eine gewisse Regulatorik geben, also es kann nicht auf dem reinen Freiwilligkeitsprinzip beruhen, das wird nicht funktionieren.
Ja, kann ich gut verstehen und auch wenn ich aus der Wirtschaft bin, glaube ich, so in manchen Ecken ist eine Regulatorik ein sehr wichtiger Aspekt, um Dinge zu dynamisieren, beschleunigen. Freiwilligkeit funktioniert dann wahrscheinlich nicht immer, ne? So bin ich mir ziemlich sicher. Dankeschön. Aber lassen Sie uns jetzt gern sozusagen nach vorn gucken. Ich hatte sozusagen noch einen Punkt. Sie sind ja auf Wasserökologie spezialisiert. Ne? So, vielleicht wollen Sie da noch so zwei, drei Dinge dazu sagen. Auf der einen Seite sieht man Hochwasser, schlecht, dann sieht man Niedrigwasser, keine Schiffe fahren mehr, dann sind wir, Biodiversität hat man schon ganz viel. Wasserqualität, glaube ich, auch noch ein großes Thema. Ich glaube, das ist an sich ein Riesenbereich, oder?
Ja, im Wasserbereich spiegelt sich diese Dramatik besonders deutlich ab, weil hier eben auch der Konflikt zwischen Wasser als überlebensnotwendige Ressource für uns Menschen und Gewässer als wertvolle Ökosysteme besonders ausgeprägt ist. Und hier, und da sehen wir auch, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt in den Gewässern um das 4- bis 6-fache schneller ist als in den Landlebensräumen oder im marinen Bereich. Also dort sehen wir den größten Rückgang der biologischen Vielfalt. Wir sehen eben eine Zunahme, klimabedingt auch von Extremen. Also Sie haben es ja erwähnt, wir haben mehr Hochwässer und wir haben mehr Trockenheiten. Also es ist ja nicht nur eine Zunahme einer mittleren Temperatur oder einer mittleren Veränderung, sondern es sind im Wesentlichen eine Zunahme der Schwankungen, die natürlich dann, auf die wir uns schwerer einstellen können oder anpassen können auch. Wir haben genügend Süßwasser weltweit, aber es ist ungleich verteilt. Einerseits im Raum und andererseits in der Zeit. Und durch diese Zunahme an Extremen nimmt diese ungleiche Verteilung weiter zu. Und wie gehen wir mit dieser zunehmenden ungleichen Verteilung der Süßwasserressourcen um? Im Moment suchen wir in erster Linie noch großtechnischen Lösungen. Wir bauen große Umleitungen, um Wasser von wasserreichen in wasserarme Gebiete umzuleiten. Wir bauen Dämme. Wir sehen gerade einen globalen Boom im Ausbau von Dämmen. Oder wir bauen riesige Entsalzungsanlagen. Aber diese technischen Lösungen sind erstens teuer, sie schränken auch alternative Möglichkeiten in der Zukunft ein. Und wir sehen auch bei diesen großtechnischen Lösungen das, was wir als the survival of the unfittest bezeichnen. Da werden die Risiken unterschätzt und die Vorzüge überschätzt, weil sonst diese Projekte teilweise nicht realisiert werden würden. Wir müssen wegkommen von der Hoffnung auch und dem Glauben, dass wir diese Probleme, die wir haben, im Wesentlichen durch großtechnische Lösungen oder durch ingenieurtechnische Lösungen eben bewältigen können. Wir brauchen eine Kombination zwischen sogenannten naturbasierten Lösungen und technischen Lösungen, also hybride Systeme, wo wir die Leistungen unserer Natur mit den Leistungen von technischen Systemen optimal und auch innovativ koppeln.
Schön, das ist eine super Überleitung zum Thema Lösung nach vorn geblickt. Ich wohne selbst im Süden von Berlin. Die letzten Jahre fühlte sich im April der Garten schon an, als wenn wir im Hochsommer wären, also weil es permanent nicht geregnet hat. So, und da habe ich mich natürlich schon gefragt, was ist dann die Lösung? Ne? Also wenn Sie sagen, die Großlösung bergen Risiken, die momentan unterschätzt werden, was wäre denn Ihr Vorschlag oder was sind denn Lösungsmöglichkeiten? Weil wir sind in Deutschland, wo wir eigentlich bis dato nicht über Wassermangel gesprochen haben.
Ja, Deutschland ist groß. Wassermangel ist stärker im Osten von Deutschland. Wir haben im Prinzip der jährliche Niederschlag ist ungefähr gleich. Aber es hat so eine Verschiebung gegeben, mehr Niederschlag im Winter, weniger Niederschlag im Sommer. Und das ist gerade in einem Gebiet wie im Osten von Deutschland, wo wir jetzt schon nur 600 mm Niederschlag haben, kann das sofort dazu führen, dass Gewässer, die bislang immer Wasser führten, auf einmal auszutrocknen beginnen. Aber wir sehen einen Paradigmenwechsel. War bislang das Ziel, Wasser so rasch wie möglich aus der Landschaft abzuführen, geht man jetzt dazu über, Wasser in der Landschaft zurückzuhalten. Eben einerseits zurückzuhalten während der Hochwasserspitzen, andererseits, wenn man das Wasser in der Landschaft zurückhält, dann steht es eben auch während der Trockenperioden zur Verfügung. Aber wir sehen in Deutschland auch einen Paradigmenwechsel. War bislang das Ziel, Wasser so rasch wie möglich abzuleiten, geht man jetzt dazu über, Wasser in der Landschaft zurückzuhalten. Und das hilft einerseits, um Hochwasserspitzen abzudämmen, aber auch während Niederwasserperioden, dass dann Wasser wieder zurückgeführt werden kann, zum Beispiel in die Gewässer aus dem Grundwasser heraus. Also da findet ein Paradigmenwechsel statt. Zweite Entwicklung, die wir sehen, ist die Bedeutung der Wiedervernässung von Mooren. Moore sind einerseits wichtige Kohlenstoffspeicher, auf der anderen Seite auch einzigartige Lebensräume. Und da hat die Bundesregierung auch beschlossen, dass diese Moore in den nächsten Jahrzehnten weitgehend wiedervernässt werden. Die brauchen Wasser. Das heißt, wir müssen das Wasser zurückhalten. Es gibt auch die Tendenz, ich habe es vorher erwähnt, auch einen nachhaltigen Hochwasserschutz durchzuführen, also Verbesserung der ökologischen Bedingungen, nicht nur der Auen, sondern auch der Wälder. Auch hier gibt es ein Umdenken, was den Wald oder die Waldbewirtschaftung betrifft. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Monokultur haben, im Vergleich zu einem artenreichen Mischwald. Ein Mischwald kann etwa dreimal so viel Wasser pro Quadratmeter speichern, kann ungefähr dreimal so viel Kohlenstoff speichern als eine Monokultur. Ein Mischwald hat eine höhere Erholungsfunktion, ist viel resistenter gegen klimatische Veränderungen auch und hat natürlich auch eine höhere biologische Vielfalt. Das heißt, dass man hier ein Umdenken geht, weg von einer reinen Monokultur, wo nur eine Nutzung drinnen ist, nämlich Holzeinschlag, zu einer vielfältigen Nutzung. Dieser Umstieg muss unterstützt werden durch die öffentliche Hand, bis sich eben neue, auch ökonomisch machbare Modelle entwickeln können. Ich gebe Ihnen aber auch noch ein anderes gutes Beispiel, das ist stärker aus dem Klimabereich. Afrika. Afrika wird der erste Kontinent werden, der weitgehend mit erneuerbaren Energie versorgt werden wird. Das heißt, die gehen von keiner Elektrizitätsversorgung direkt zu der erneuerbaren Elektrizitätsversorgung über. Afrika hat fast nichts zur globalen Erwärmung beigetragen, ist jener Kontinent, der besonders betroffen ist von der globalen Erwärmung und wird der erste Kontinent sein, der wirklich sozusagen den Umstieg, die Transformation zu einer erneuerbaren Energieversorgung schaffen wird. Ich glaube, wir müssen hier sehr häufig auch auf den globalen Süden zuhören. Die sind teilweise innovativer und schneller wie wir. Und wir werden nicht dazu hinkommen, dass wir einfach denen erzählen können, was wir machen müssen auch. Zweites Beispiel, Ruanda zum Beispiel, ist plastikfrei. Seit 15 Jahren ist Plastik im Prinzip im kommerziellen Bereich einfach verboten. Wenn Sie dort einreisen, wird Ihr Gepäck kontrolliert, ob Sie Plastiktüten im Gepäck haben. Also da gibt es schon Beispiele, wo man positiv sich orientieren kann. Und noch einmal zurück, die Schweiz hat eben im Hochwasserschutz ein massives Umdenken stattgefunden auch.
Spannende Beispiele. Da höre ich so ein bisschen unterschwellig auch, wir könnten wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen schneller sein. Ist das so? Würden Sie das so sagen oder sagen Sie, wir tun schon viel?
Wir tun viel, wir investieren auch viel im Umweltschutz. Die öffentliche Hand und die private Seite investieren pro Jahr etwa 76 Milliarden Euro pro Jahr in den Umweltschutz. Aber 94% dieser Mittel gehen in Abwasserbewirtschaftung, Abfallbewirtschaftung und die Beseitigung von Umweltschäden. Nur ganz wenig gehen im Prinzip in Schutzmaßnahmen oder in Präventionsmaßnahmen. Ist im Prinzip sehr ähnlich wie im Gesundheitssektor. Im Gesundheitssektor werden in Deutschland 1,3 Milliarden pro Tag aufgewendet. 94% gehen in die Heilung und nur 6% gehen in die Prävention und in die Vorsorge. Und ich glaube, da, weil Sie vorher auch die Wirtschaft angesprochen haben, da muss man ansetzen, wie kann man Vorsorge, wie kann man Prävention zu einem wirklich lukrativen Wirtschaftsmodell einfach entwickeln. Wir müssen weggehen vom Aufräumen hin zur Vorsorge und zur Prävention.
Ja. Also die Zahl, muss ich gestehen, die habe ich in Ihrem Vortrag vernommen und die hat mich auch beeindruckt. Die war mir nicht bewusst. Also 94%, ich sage es mal mit meinen Worten, räumen wir die Schäden weg vom Fehlverhalten vorher oder von Fehlentwicklung. Und nur der ganz kleine Teil ist Prävention in Richtung Zukunft. Das ist ja eigentlich schon, also das zeigt ja auch sozusagen, dass es besser ist. Und das ist ja eine rege Diskussion immer, heute noch mehr in Prävention zu investieren, weil sonst müssten wir in Zukunft noch mehr in Schäden, also in der Beseitigung von Schäden investieren.
Ich meine, da gibt es ja das berühmte Beispiel der Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung von New York, also New York City,
ja,
wo die Trinkwasserqualität abgenommen hat. Und dann war man in der Entscheidung, investiert man in Wasseraufbereitungsanlagen, ja, oder investiert man in den Schutz des Einzugsgebietes, die Catskill Mountains, von wo das Trinkwasser kommt. Man hat sich für den zweiten Weg entschieden und die Stadt New York spart sich jedes Jahr Milliarden an Kosten für die Wasseraufbereitung, weil sie eben von den natürlichen Funktionen der Natur profitiert und gleichzeitig schützt das eben auch die biologische Vielfalt und hat eine wirklich ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung und einen Vorteil für die Bevölkerung, die dort lebt.
Sehr schönes Beispiel, wie erfolgreich umgesetzt werden kann. Ich kann mich erinnern, Sie hatten auch Informationen aufgelegt, wir waren ja schon am Anfang bei dem Thema Biodiversität, dass man auch da schon positive Entwicklungen sieht. Können Sie da vielleicht noch ein paar Sätze sagen?
Ja, wir sehen positive Entwicklungen, also zum Beispiel in Europa sehen wir eine Erholung seit etwa 40 Jahren von vielen Säugetieren, aber auch Großvögeln wie Bratgeier und so weiter. Da sieht man, dass Artenschutzmaßnahmen wirken. Der Wolf ist ein gutes Beispiel, dass der sich ausbreitet, dass in Deutschland, in einem dicht besiedelten Kulturland, es möglich ist, ein Miteinander von Menschen und Wildtieren zu haben, ohne große Konflikte. Konflikte wird es geben, aber sie sind eigentlich im Vergleich zu den anderen Konflikten relativ gering. Für den individuellen Betroffenen ist das natürlich immer eine massive Auswirkung. Der Biber, hervorragendes Beispiel. Vor 40 Jahren hat es 2 Restpopulationen in Polen gegeben. Heute könnten Sie im Stadtzentrum von London gibt es Biber. Also das zeigt, dass Artenschutzmaßnahmen wirken, aber Artenschutzmaßnahmen sind zu wenig, weil wir sehen gleichzeitig den Rückgang von Insekten, wir sehen den Rückgang von Garten- oder Ackervögel. Das heißt, wir brauchen diesen systemischen Ansatz, wo wir nicht nur auf einzelne Arten, sondern auf das gesamte System eben mit betrachten auch. Und das braucht andere Veränderungen. Und in Montreal, diese Kunming-Montreal Biodiversity Framework, also die Vereinbarung, die ja völkerrechtlich bindend ist, hat man ja auch beschlossen, zum Beispiel den Pestizideinsatz um 50% zu reduzieren, die umweltschädlichen Subventionen abzubauen, Flächen zu renaturieren. Ich habe vorher die Moore erwähnt oder die Auen erwähnt. Das sind Maßnahmen, die der gesamten Bevölkerung einfach zugutekommen auch.
Spannend, spannend. Ich habe letzte Woche auf der GreenTech Festival ein großes Unternehmen getroffen, damit ich jetzt keine Werbung machen kann, außer Landwirtschaft. Und die haben uns gezeigt, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wurde, um da eben den Pestizideinsatz de facto nicht mehr zu nehmen, sondern mit mechanischen Dingen zu arbeiten, ganz klassisch wie früher. Und die künstliche Intelligenz hilft dafür, fand ich sehr, sehr spannend. Haben wir auch schon im Podcast vereinbart. Also, Herr Professor, irgendwie ist das Telepathie heute. So, ich muss leider ein bisschen auf die Uhr gucken. Deswegen gibt es noch eine Frage zum Schluss, die ich sehr, sehr interessant fand. Wie man anhand von Entwicklung von Biodiversität, Entwicklung und Bewegung von Tieren sozusagen die Entwicklung nachvollziehen kann. Wie kann man das machen? Können Sie das vielleicht unserem Zuhörer nochmal erzählen?
Die Bewegung oder das Verhalten von Tieren ist einer der zentralen Komponenten auch der biologischen Vielfalt. Es gibt im Moment etwa 200.000 Individuen, die mit einem Sender versorgt sind, ja, und wo man in Echtzeit die Bewegungsmuster beobachten können. Zum Beispiel Störche, die aus Deutschland nach Afrika migrieren. Kann man genau, wo sind die gerade? Und das erlaubt uns, Veränderungen in Echtzeit zu erfassen. Das heißt, wenn hier auf einmal der Storch hier verschwindet, kann man sofort hingehen, was ist passiert dort? Das Zweite ist, wir sehen, dass natürlich die Vielfalt hier oder der Zustand der Natur hier bei uns in Europa sehr eng mit dem Zustand in Afrika gekoppelt ist. Und das Dritte ist, über diese Bewegungsmuster haben wir auch eine Art Frühwarnsystem. Wir können eben sehen, gibt es, wenn es Ausbreitungen von Krankheiten gibt, Vogelgrippe, kann man sofort reagieren und kann vorher, bevor dass man das auftritt, eben zu verhindern, und was ich ja vorher auch erwähnt habe, dass man viel stärker in Prävention und Vorsorge hineingeht, und das hilft uns bei der Unterstützung von Präventionsmaßnahmen, um eben rasch reagieren zu können und dann nicht erst in das Aufräumen hineingehen zu müssen.
Okay, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich könnte Ihnen ehrlicherweise noch eine ganze Weile lauschen, Herr Professor Dockner, aber leider ist die Zeit abgelaufen. Schade. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder oder sozusagen ich lausche Ihren einem anderen Vortrag, wenn Sie unterwegs sind. Natürlich kommen die 5x5 Fragen auch an Sie. Und ich würde Sie bitten, einfach ganz kurz die Sätze zu vervollständigen oder die Frage zu stellen. Ja, ich, Professor Dockner, stehe für
Integrität und für Neugierde und damit auch für große Offenheit. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, um ein erfolgreicher Wissenschaftler zu sein und etwas beitragen zu können zur Lösung dieser Probleme.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
einen lebenswerteren Planeten für unsere Kinder und unsere Enkelkinder zu übergeben.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Ich würde mir nie einen SUV anschaffen und ich würde nie von Frankfurt nach München das Flugzeug nehmen.
So, Enrico Eberlein, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt.
Was mir sonst wichtig ist, also ganz in meiner Funktion auch. Und eines, das mir ganz wesentlich und wichtig ist, ist die Bedeutung einer unabhängigen Wissenschaft als eine der zentralen Säulen einer aufgeklärten Demokratie. Wir benötigen eine starke, unabhängige Wissenschaft, weil wir müssen die Entscheidungen, die wir treffen müssen, die müssen auf Basis des bestverfügbaren Wissens getroffen werden. Entscheidungen, die eben für die nächsten Generationen von großen Auswirkungen sind. Da können wir es nicht erlauben, die nicht einfach auf Basis von Ideologien oder sonst etwas zu treffen. Wir brauchen mehr denn je eine starke, unabhängige Wissenschaft.
Das bestätige ich mit dem Ausrufezeichen, Herr Professor Dockner. Ich bedanke mich ganz herzlich für das wirklich sehr inspirierende Gespräch und freue mich, falls wir uns noch mal ein zweites Mal sprechen. Dankeschön und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich einen schönen Tag und freuen Sie sich auf meine nächste Gesprächspartnerin. Bis dahin, auf Wiederhören.